und herzlich willkommen zur 149. Episode von Oshun, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast und der ersten Episode im Jahr 2024. Deswegen an dieser Stelle erstmal noch frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein paar sehr, sehr schöne Tage bis Wochen bisher verlebt und ein wunderbares Jahr vor eurer Nase. 7 Jahre New Balance, 11 Jahre Adidas, danach eigene Sneaker-Brand namens Flowers for Society hochgezogen und er gilt als Antreiber der deutschen Turnschuhszene mit einer Sammlung von, und da kannst du mich gleich mal berichtigen, ob es vielleicht eventuell schon ein bisschen mehr geworden ist in den letzten Jahren, über 5000 Paare, das ist Wahnsinn. Er hängt mit Joko Winterscheid rum, er hängt mit Kai Pflaume rum, das Hamburger Abendblatt nannte ihn einst den Sneaker-Gott und er ist mehr unterwegs als Annalena Baerbock. Dabei hat der Wahlhamburger Till Jagler, den wir heute im Interview begrüßen dürfen, immer genau eins nicht gemacht. Und zwar ein Blatt von dem Mund genommen. Und das ist ein sehr, sehr guter Grund, ihn ins Interview einzuladen. Und zwar erneut, um mit ihm über das Jahr 2023 zu sprechen. Vielmehr noch über das Jahr 2024. Natürlich auch über Flowers for Society und all die Dinge, die er noch so vorhat. Und ich glaube, es gibt eine Frage zu klären. Und zwar, warum war er zuletzt eigentlich so lange wieder auf dem Adidas Campus? Till, welcome to the show.
Ja, vielen lieben Dank, Amar. Ich habe das erste Mal komplett Gänsehaut. euch natürlich auch und dir natürlich auch und der ganzen Crew, Happy New Year, macht weiter so, ihr seid extrem stark, was ihr da macht und ich freue mich auf 2024 mit euch.
Vielen, vielen Dank. Ja, lass uns direkt die Frage klären, was hast du in Herzogenaurach bei Adidas gemacht?
Ja, also am Ende des Tages, ich habe die Frage sehr oft gestellt bekommen in den letzten 7 Tagen.
Das glaube ich.
Wie du dir vorstellen kannst. Ja. Nee, am Ende des Tages war es eigentlich nur ein Besuch in der alten Heimat. Ich war ja über 11 Jahre bei Adidas und auch natürlich im Frankenland in Nürnberg. Und ich war nirgends länger in meiner ganzen Karriere als dort. Und dementsprechend habe ich da natürlich einen extremst tollen Freundeskreis aufgebaut. Mhm. Ich würde fast sagen, ein Teil meiner Familie wohnt in Nürnberg. Und dementsprechend versuche ich so oft wie möglich mal vorbeizuschauen. Und dieses Mal war es mir halt auch wichtig, dass ich mal auf den Campus wieder gehe, um einfach mal Hallo zu sagen und mal einzuchecken.
Okay.
Und vielleicht auch so ein, zwei Sachen mal zu besprechen für 2024.
Aber das wollte ich gerade sagen. Du grinst schon so dabei, ne? 2024. Ja. Ich meine, es gab ja viele Leute, die gesagt haben so, oh, der Till Jagler ist zurück bei Adidas. Was geht da ab? Oder wird's eine Collab zwischen Flowers for Society und Adidas geben?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, wie gesagt, ich freue mich erstmal extremst darüber, dass Adidas recht stark zurückgekommen ist. Ich auch wenn es vielleicht gar nicht so geplant war. Aber ich freue mich halt darüber, dass die Leute da draußen wieder 3 Streifen auf den Schuhen haben. Das finde ich gut. Wie gesagt, ich freue mich halt für die Leute, die dahinter stehen, die wirklich jeden Tag Vollgas geben, um halt irgendwie die Marke heiß zu machen. Und darüber freue ich mich. Und das habe ich den Leuten auch gesagt. Ich habe im Prinzip schon mal eingecheckt zur Paris Fashion Week im Sommer. Mhm. Jetzt war ich wieder da. Und ja, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass die Industrie klein ist und man sollte auch, glaube ich, nie vergessen, wo man herkommt. Und ich bin auch Adidas sehr, sehr dankbar für alles, was ich gelernt habe, für alles, was ich erfahren durfte in der Unternehmung. Ich glaube, das ging auch vice versa, dass wir einfach eine gute Kollaboration gepflegt haben. Und für mich, wie gesagt, ist ein Stück weit Familie und versuche dann natürlich auch irgendwie immer wieder da mein Gutes zu tun und den Leuten zu helfen und versuchen, ja, einfach da einfach gute Projekte an den Start zu bringen.
Wäre das für dich vorstellbar, dass Flowers for Society als deine Brand, als deine Sneaker-Brand auch mit einer anderen Sneaker-Brand kollaboriert? Weil wir haben es ja zum Beispiel im Jahr 2023 gesehen mit Clarks und Adidas.
Ja, also ich wollte das früher immer schon machen. Also okay. Mein Traum war eigentlich immer Nike Adidas zum Weltfriedenstag. Das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, wäre ein guter Move gewesen, aber logischerweise war das, glaube ich, sehr unvorstellbar für viele Leute.
Ich glaube, McDonald's und Burger King haben das mal geschafft, auch zu einem besonderen Ereignis, mal zu einer Kollaboration.
Genau. Ja. Und dann, wo wir dann irgendwie rausgekommen sind, wo dann viele Leute irgendwie doch mit zähneknirschen Ja gesagt haben, war Reebok Adidas. Das war damals ein A-to-ZX-Projekt, was wir losgetreten haben. So wie es dann am Ende des Tages rausgekommen ist, glaube ich, war es nicht 1000% cool. Aber ich glaube, wenn die Marken sich so ein bisschen mehr committed hätten, irgendwie zusammen was zu tun, um vielleicht dann auch wiederum Gutes zu tun in der Welt, wäre es, glaube ich, cool gewesen. Aber grundsätzlich kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube halt, dass es so naheliegend ist, dass viele nicht drüber nachdenken. Und für mich ist es immer sehr, sehr schön, sehr energetisch zu sehen, jetzt zum Beispiel auch bei Ronnie und bei, oder beziehungsweise Clarks und Adidas, wo Ronnie die beiden Brands zusammengebracht hat. Clarks ist ja auch eine Brand, mit der ich sehr, sehr gut befreundet bin, über den John Ram, der mittlerweile Clarks CEO ist, der damals mal einer meiner ersten Chefs war bei New Balance. Also wie gesagt, Industrie ist sehr, sehr klein und ich glaube, dass die Industrie oder beziehungsweise die Marken einfach versuchen sollten, einfach energetische Projekte zusammenzumachen oder zu starten, mit wem auch immer, um halt einfach, ja, einfach die Leute zu begeistern.
Lass uns auf 2023 zurückblicken. Erstmal ganz persönlich, wie war das Jahr für dich?
Ja, wir haben ja eben gerade schon ein bisschen, als ich reingekommen bin, ein bisschen gequatscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe auch auf dem Hinweg euren letzten Podcast gehört mit Fabs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich relativ wenig vom ganzen Jahr mitbekommen, weil ich ja komplett im Tunnel war. Ja? Also wir sind jetzt im zweiten Jahr gewesen, in dem wir das Unternehmen aufbauen. Ein Unternehmen aufbauen ist mehr als ein Colorway auf den Schuh zu ballern. Das heißt, man muss halt einfach sehr viel neue Sachen machen, in denen man wahrscheinlich gar nicht so erfahren ist. Ja? Also ich sage mal, 99% meiner Zeit befinde ich mich außerhalb meiner Komfortzone. Was aber dann auch logischerweise für mich selbst einfach interessant ist und mein Skillset so ein bisschen diversifiziert und mich halt wachsen lässt auch. Und ich war halt ganz lange in Asien, ich war viel in Amerika, ich war viel außerhalb von Hamburg, außerhalb des Headquarters unterwegs. Du musst natürlich logischerweise zu den Leuten hin. Wenn man was von denen will, muss man meistens hinfliegen und pitchen und sich vorstellen und das Produkt auf den Tisch stellen. Man muss mit den Factories verhandeln, weil wir logischerweise nicht die Volumina haben, die ein Adidas hat, logischerweise. Das heißt, da muss man sicherlich auch mit dem einen oder anderen sprechen, ob das jetzt Tier-1-Supplier sind, Tier-2-Supplier, ob die Factories selber sind. Das heißt, es wirkt immer sehr, sehr einfach, ja, sowas zu tun, aber es ist halt hochkomplex und arbeitsaufwendig. Deswegen habe ich, glaube ich, so vom Sneakermarkt, also so vom typischen Sneakermarkt, ich würde mal sagen, relativ wenig mitbekommen, weil ich einfach im Tunnel war und versucht habe, einfach da meine Brand auf die Straße zu bringen, was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hat.
Sagt zumindest die Außenwahrnehmung. Jetzt habe ich dich ja hier am Tisch sitzen, du kannst es jetzt erzählen. Was passiert, wenn du ein Flores for Society auf den Tisch stellst? Wie reagieren die Leute darauf?
Ja, also ich sag immer so, das ist eigentlich so das schönste Feedback, wenn jemand das erste Mal so einen Schuh unboxt, dann ist halt schon die Verwunderung relativ groß, dass die Qualität halt mindestens genauso gut ist wie die von Adidas oder New Balance. Wir schaffen es mit veganen Materialien eigentlich den gleichen Look und den gleichen Appeal auf die Straße zu bringen. Wir sind hochkomplex in unserer Konstruktion. Wir haben, und das werden wir jetzt in 2024 machen, wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig über unsere Konstruktion gesprochen, über die Innovation, die im Schuh drinsteckt. Wir haben im Prinzip ein zweigeteiltes Tooling oder zweigeteilte Midsole, über die wir sehr viel sprechen werden, so wie keine andere Brand im Prinzip Sole Units und Bottom Units konstruiert. Also ich würde sagen, wir kommen sehr, sehr gut zurecht. Wir haben jetzt 23 Releases gemacht dieses Jahr, was ultra krass ist für so ein kleines Team.
Auf jeden Fall,
ja. Darf man nicht vergessen, wir machen alles selber. Das heißt, alles, was ihr seht, ist In-House-Creation, auch alles, was wir digital machen. Wir designen nativ digital, das heißt, wir gehen weg von 2D und Papier und Stift, wie ja viele andere immer noch designen, also auch gerade bei den großen Major Brands wird ja immer noch so designt. Und wir sind so schnell, weil wir halt nativ digital sind und ich glaube halt einfach, dass wir mit unserem Setup, mit der Infrastruktur, die wir aufgesetzt haben, einfach ein unschlagbares Backing haben. Und jetzt geht es halt einfach darum zu wachsen, die Marke im Prinzip ja nach draußen zu tragen und das Produkt für sich selbst sprechen zu lassen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, für mich ist immer wieder Augen öffnen und wunderschön, wenn Leute halt das erste Mal so ein Produkt in Real Life sehen, weil wie gesagt, die Leute sehr verwundert sind über einfach auch die das Level of Detail, die Qualität, die Konstruktion, die Materialien, die Art und Weise, wie wir das Produkt designt haben. Das ist immer schon sehr, sehr schön zu sehen.
Du warst auf der ComplexCon und bist dementsprechend in den USA unterwegs. Sehr viel, was dort gefeatured wird, sind so die letzten SB-Dunk-Hypes. Du siehst plötzlich einen Canary Yellow Diamond SB-Dunk, der ja auch damals da mehr oder weniger veröffentlicht wurde. Du hast ganz, ganz viel, was man wahrscheinlich landläufig als Heat bezeichnen würde. Und dann kommt ihr mit Flores for Society an, einer Silhouette, die man so in der Art und Weise, wahrscheinlich vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt, gar nicht gewohnt ist. Nochmal wieder diese Frage aufgreifen. Du machst die Box auf, du zeigst den Leuten den Schuh. Wie war der Effekt?
Ja, also ich reise ja mit zwei Baumwollsäckchen. Ich habe immer meine zwei Jute-Bags mit. Da sind dann immer Samples drin, die schon released sind oder neue Samples aus dem nächsten Jahr. Was eigentlich, wie gesagt, immer wieder zur Verwunderung führt, zum sehr, sehr positiven Feedback. Was für mich aber noch krasser ist, ist die Art und Weise, wie Amerikaner reagieren, wenn du mit den Schuhen am Fuß durch die Straßen in Amerika läufst, okay. Weil die Leute screenen jemanden. Also das heißt dann immer Schuhkontakt bevor Eye-Contact, aber tendenziell ist es ja schon so, dass die Leute einen screenen und gucken, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mädel. Ich sag mal, wenn man sich so anzieht, wie wir uns anziehen, dann klar, dann fällt man natürlich so ein bisschen auf, weil man natürlich irgendwie mit bunten Hosen rumläuft und vielleicht ein bisschen anders aussieht als der Durchschnittsamerikaner. Und die Leute erwarten eigentlich dann, wenn sie von oben nach unten durchscreenen, eigentlich irgendwie einen Dunk am Fuß oder einen Yeezy am Fuß oder vielleicht auch einen Wallaby am Fuß oder irgendwas anderes am Fuß, vielleicht auch mittlerweile einen Samba am Fuß. Und sind dann immer wieder sehr verwundert, dass sie was sehen, was sie nicht zuordnen können. Und wissen aber genau, okay, alles klar, das muss irgendwas sein, was irgendwie besonders ist, aber sie noch nicht kennen. Und dementsprechend wirst du in Amerika natürlich auch angesprochen. Also die gehen ja nicht an dir vorbei, sondern die sprechen dich ja an. Das heißt, ich wurde, glaube ich, in meinen letzten 30 Jahren noch nie so häufig auf ein Produkt angesprochen, wie auf im Prinzip den Radical, der unser neuestes Modell, aber auch auf den Seed One. Weil, wie gesagt, die Leute können es halt nicht in eine Box packen. Ja, die können sich irgendwie zuordnen und dementsprechend wirst du halt sehr, sehr oft angesprochen. Und du sprichst ja auch die Dunks an am Ende des Tages, ja, so ein Nicky Diamond zum Beispiel, ja, einen Diamond Dunk gebaut hat. Du weißt besser als ich, aber ich glaube in 2002 oder 3 oder irgendwann in dem Korridor, der läuft halt mit dem Seed One auf der Complex-Con rum, ja. Und nicht, weil ich ihn gefragt habe, sondern weil er es wollte, weil er den Schuh also ultra komfortabel findet, weil er ihn halt technisch gut findet, weil er ihn halt wertschätzt. Und das ist für mich halt immer das beste Feedback. Der Typ hat wahrscheinlich auch 5000 Schuhe zu Hause, hat alles, was man haben kann.
Kann man von ausgehen, ja.
Hat alles, was man haben kann und er wählt dann morgens unseren Schuh. Das ist natürlich dann auch wiederum ein Ritterschlag.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast, denn ich glaube, vor allen Dingen ist es für die Leute eine krasse Erfahrung, wenn sie das erste Mal den Schuh an den Fuß ziehen, gerade bei einem Seed One, weil mein Empfinden war direkt, wow, der ist krass, qualitativ, aber auch komfortabel und man fühlt sich direkt gut an. Ja, also ein Schuh, den man vom Gefühl her erstmal gar nicht eintragen muss, weil man direkt dieses Momentum hat, so ey, der passt wie angegossen, der ist angenehm zu tragen. Gibst du den Leuten die Samples dann direkt auch mal aus deinem Jutebeutel direkt rüber mit an den Fuß, vorausgesetzt, sie haben die passende Größe?
Ja, natürlich. Ne? Also ich bin ja ein Schuhmann, ich möchte immer, dass die Leute dann auch das Produkt sofort anziehen. Wenn die Leute Sample Size haben, dann ziehen sie auch relativ schnell an. Ich hatte, wie gesagt, sehr, sehr viele Wow-Effekte, irgendwie auch speziell in Amerika. Was wir halt so ein bisschen anders machen als alle anderen da draußen, und ich glaube, das ist auch natürlich so ein bisschen unser Kommunikationsfokus für 2024. Die Leute denken immer, dass weich gleich Komfort bedeutet. Und das ist halt einfach falsch. Ja, du kannst halt nicht mit einem Crocs oder viele auch nicht mit einem Boost-Schuh, kannst du nicht den ganzen Tag stehen, ja, oder gehen oder was auch immer damit machen. Das war auch im Endeffekt der Grund, warum wir die Plugs in den NMD gebaut haben, weil der Pure Boost, der vorher im Markt war, zu weich war, ne? Und viele halt einfach Rückenschmerzen hatten oder Knieschmerzen hatten. Viele, wenn sie im Ultra Boost gelaufen sind, hatten auch Knieprobleme, ich auch. Und das heißt, weich ist nicht immer gleich komfortabel. Und was wir halt machen, wir haben halt eine komplett neue Konstruktionsart. Das heißt, unsere Midsole ist aus zwei Teilen gemacht. Einmal im Prinzip der Frame, also im Prinzip das Chassis, was dafür Sorge trägt, dass es natürlich schon komfortabel ist, aber auch die nötige Stabilität gewährleistet und auch die Durability, also im Prinzip die Langlebigkeit. Weil das natürlich auch wichtig ist in der heutigen Zeit, logischerweise. Und dann haben wir in dem Schuh drin haben wir einen sogenannten Cushion Core. Das ist im Prinzip ein Pad oder so ein Pack, was über die komplette Fußlänge verarbeitet ist. Und die ist halt super soft, super cushiony, super bouncy. Und die Kombination macht's halt aus, dass du halt einfach einen Schuh hast, der den du halt wirklich 24 Stunden tragen kannst, ohne dass du irgendwie Probleme kriegst, aber halt logischerweise auch den nötigen Komfort hast. Und das ist für mich halt Komfort, wenn du halt, wie gesagt, beides hast, ja, Stabilität und Komfort. Und ich glaube, das ist, macht halt New Balance relativ gut. Es ist im Prinzip so ein Konstruktionshybrid zwischen ASICS, Gel und einer New Balance Konstruktion.
Okay. 2023, wir haben es in den letzten beiden Oshun-Podcast-Episoden besprochen, war genauso wie 2022 und aus meiner Sicht glücklicherweise ein Jahr, in dem viele Brands performt haben, beziehungsweise auch die Leute da draußen großes Interesse an unterschiedlichen Dingen hatten. Wir hatten nicht mehr diesen einen Peak, nicht mehr den Nike Dunk, nicht mehr den Nike SB Dunk, den Jordan 1 oder den Adidas Yeezy, sondern es war vieles Unterschiedliches und man hat es auch in den Jahresbestlisten und Endlisten, egal ob von Medien wie von uns oder auch von Privatpersonen, sage ich mal, gesehen. Es war super unterschiedlich und divers. Spielt das einer Brand wie Flaws for Society in die Karten?
Ja, 1000%. 1000%. Und ich bin auch froh, dass sich der Markt dahin entwickelt, weil es halt schon so ein bisschen Stereotype-mäßig war und so ein bisschen uniformisiert war. Das gefällt mir grundsätzlich nicht. Ich bin auch persönlich ein großer Samba-Fan, habe auch mal ein Samba-Konzept geschrieben für 2019 war es. Da hieß es, sag mal, hat die nicht die Power, jetzt ist er da. Aber mir
so schnell kann es gehen.
Ja, manchmal. Genau, so schnell kann es gehen. Und man sieht es ja auch im Campus Y2K oder wie er auch heißt, dass auch TikTok schnell Schuhe groß machen kann. Aber ich.
Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber genau das ist eine sehr gute Frage, die ich an dieser Stelle stellen muss, weil wir haben uns das auch gefragt und es gab auch eine etwas größere Diskussion dann auch in der Szene und auch Leute, die mich angeschrieben haben, mit denen ich darüber gesprochen habe. Was ist deine Sicht darauf? Glaubst du, Adidas hat diesen Samba-Hype, den Gazelle-Hype und auch Campus-Hype geforced und sind die sozusagen schuld daran?
Ich weiß es ja.
Oder ist es dann doch mehr noch von außen hin, von TikTok, von Leuten, die plötzlich Bock drauf hatten, so eine Silhouette zu
haben?
Also kam der Hype eigentlich her?
Ja, ich hab's auch letztens komplett nochmal analysiert und nochmal auf einen Slide gepackt in der Präsentation, die ich gemacht habe. Also im Prinzip fing alles an mit Skateboarding. Wie so häufig,
das stimmt.
Es gab ja logischerweise den Resell-Hype und den Yeezy-Hype und da, wo es einen Trend gibt, gibt es einen Countertrend. Und der Countertrend war halt Anti-Hype. Ja, und der Anti-Hype-Schuh Nummer eins war halt der billigste Schuh, den es im Markt gab damals, den es irgendwie in Ballschütten vom Sportgeschäft irgendwie $40 zu erhalten war. Und das war halt der Samba. Mhm. Und dementsprechend haben sich die Skateboard-Jungs und Mädels sich einen Schuh an den Fuß geschnallt und sind darin geskatet. Ja, und Ty Sean, Skateboard of the Year, ja mehrfach geworden, aber ja auch in 18, stand ja viel mit dem Adidas Samba auf dem Deck. Das hat dazu geführt, dass natürlich dann so die ersten, ich sag mal, Skate-Brands auf den Trichter gekommen sind mit Fucking Awesome. Jason Dill hat dann einen Schuh gemacht. Dann habe ich mit Sean Wotherspoon das B-Grade-Projekt gemacht, Made in Germany Sambas. Und dann fing es so langsam an, dann kam Jerry mit diesem Spiegel-Selfie,
was alles nicht geplant war. Nordamerika plötzlich
der Samba. Das war alles organisch, nicht geplant, kein Marketingplan dahinter. Es gibt 650 Leute in der Business Unit, die sehr viel Blut, Schweiß und Tränen investieren in Pläne, in Franchise-Pläne, in Go-to-Market-Pläne, in Allokationspläne. Das war auf jeden Fall nicht geplant. Wir wollten es vorher pushen, wie gesagt, da hat sich dann die Unternehmensleitung dagegen entschieden und dann ist es halt so, dass der Schuh halt irgendwie so ein bisschen Feuer gefangen hat und dann, klar, ne, wenn dann so ein paar Heavy Hitter einfach schon mal mit sowas sehr Unerwartetem auf Social Media auftauchen, das fühlt sich ganz gut an, dann geht auch schon mal so ein Justin in so einen Schuh rein, Justin Bieber, dann geht schon mal eine Kardashian in so einen Schuh rein und dann ist es halt natürlich relativ schnell und dann muss man dazu sagen, dass Adidas dann auch schnell da war, also dann auch schnell reagieren konnte, weil es natürlich auch ein Schuh ist, den du schnell skalieren kannst. Das ist eine super einfache Konstruktion und hat es dann, glaube ich, perfekt gemacht. Auch der Campus Y2K, ich weiß gar nicht, wie er
Zero hieß er, glaube ich, am Ende,
der Brief hieß Y2K,
ja.
Wie der dann im Prinzip dann auch über TikTok groß geworden ist, war nicht geplant. Aber sie haben es natürlich dann halt schnell einfach adaptiert und sind schnell draufgegangen auf den
schnell
Trend.
Schnell den Preis hochgezogen.
Genau, und dann, was natürlich schon geplant war, ist dann so ein Projekt wie mit Gucci, wo natürlich logischerweise dann einfach es bewusst hochgedreht wird, ja, auf einen Fashion-Level, wo vielleicht einfach nicht die Volumina verkauft wurden, ja, die man irgendwie vielleicht gedacht hätte, verkaufen zu können, aber natürlich einen Mediawert generiert hat, der ins Unermessliche ging und natürlich auch logischerweise alle Heavy-Hitter da drüben, speziell auch in Amerika, ob es Musik war, Harry Styles, ob's Fashion-Leute waren, natürlich in diesen Schuh rein wollten und schon hast du diesen Look, ja, und dann hast du natürlich auch so einen riesen, und dann komme ich zum Ende, sorry, Ammer.
Dafür ist der Podcast klar.
Dann hast du natürlich so einen riesen, ich sag mal, Hidden Jam, den du über 10 Jahre hochgezüchtet hast, wie Adidas Spezial, der dann ja nochmal im Prinzip so dieses authentische Öl ins Feuer kippt und einfach die Marke wieder omnipräsent in England macht zum Beispiel. Und alles in allem ist dann wieder so dieser perfekte Sturm, der dann jetzt natürlich sehr, sehr gut gemanagt werden muss, weil, das weiß ich natürlich auch, dass wenn irgendwas funktioniert, will natürlich jeder ein Stück von der Torte abhaben. Auch die kommerziellen Player wollen natürlich sehr schnell, eine Corporation muss relativ schnell die kommerziellen Player einfach auch irgendwie zufriedenstellen. Was natürlich dann heißt, dass es relativ schnell dann auch uninteressant wird für die Leute, die wirklich was irgendwie von seinem eigenen Look irgendwie halten und irgendwie voranschreiten wollen und nicht Teil der Masse sein wollen. Aber sie haben sich auf jeden Fall jetzt damit natürlich sehr, sehr viel Zeit gekauft, um halt einfach jetzt im Prinzip die nächste Innovation irgendwie in den Markt zu bringen. Und das ist natürlich einfach Gold wert, ja. Und ich freue mich halt riesig drüber, dass halt einfach auch so eine Ikone, und ich glaube, der Samba ist fast noch interessanter als die Gazelle. Oder ich bin persönlich mehr ein Campus-Fan, aber ich freue mich halt einfach, dass der Samba es jetzt geschafft hat. Und es zeigt mir aber auch wiederum, dass man einfach auch als Corporation nicht verkopfen darf, so wie Adidas oder große Major Brands halt häufig verkopfen, sondern manchmal muss man halt einfach auch die Kultur, die neue Kultur, die neue Generation sich einfach einen Schuh picken lassen und dann die Generation oder die Konsumentin und Konsumentinnen einfach dann eine neue Kultur um ein altes Produkt oder ein alt neues Produkt erschaffen zu können, ja, und das hat Adidas, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, und ich hoffe jetzt halt einfach auch, dass es so lange wie möglich anhält. Dennoch ist es für uns halt einfach auch perfekt, weil logischerweise die Leute halt einfach sehr viel neugieriger geworden sind. Sie sind viel weniger loyal als früher. Ich meine, wir beide haben einfach eine Brand irgendwann gefunden und die dann bis heute noch wahrscheinlich überwiegend getragen und konsumiert. Und das ist aber bei neuen Generationen ganz anders. Die gehen halt mehr auf die Werte, kaufen mehr in die Story rein, kaufen mehr in die Persönlichkeiten rein, die dahinter stehen. Die wollen einfach mehr über den Produktionsprozess erfahren, und das legen wir natürlich komplett transparent. Und deswegen glaube ich, ist es auch wahrscheinlich ein Grund, warum die Leute uns momentan auch extremst gutes Feedback geben da draußen.
Du hast mal in einem unserer damaligen Gespräche so schön gesagt, das perfekte Marketing und Storytelling basiert auf 1 + 1 = 3. Das ist eine Sache, die mir hängen geblieben ist, weil es natürlich auch total sinnig ist und total viel Sinn ergibt. Wenn du dir das Jahr 2024 anschaust, und wir stehen jetzt gerade zu Beginn, also da kommen jetzt die Monate, die interessanten Monate. Ist das für dich immer noch etwas, was unfassbar wichtig ist, also Storytelling, die Leute abholen, den Leuten die Dinge zeigen, oder ist es auch ein bisschen konträr zu dem eigentlichen, ich sage mal, Trend, dass du machst TikTok auf, du machst Instagram auf, du siehst das, das und das, was heute spannend ist, ist morgen vielleicht schon wieder uninteressant, könnte aber in 3 Tagen später plötzlich wiederkommen. Die Trends wiederholen sich schneller, die Trends variieren schneller, weil die Leute auch gar nicht mehr in ihrem subkulturellen Denken sind. Das heißt, wenn du heute eine Baggy Pants trägst und den Schuh, dann bist du die und die Musikrichtung, sondern es könnte mittlerweile alles sein. Also wie ist dein Blick darauf, gerade auch mit der Erfahrung, die du ja über die letzten Jahrzehnte mitgenommen hast?
Ja, ich glaube halt, was Go-to-Market, also im Prinzip ja die Marketingstrategie, wie du in den Markt reingehst, wie du ein Produkt reinfacest, mit welchem Konsumenten du im Prinzip als erstes sprechen möchtest, das ist natürlich sehr divers. Ja, es kommt immer so ein bisschen aufs Produkt an, auf die Brand an. New Balance wird halt immer wahrscheinlich einen sehr großen Anteil von Storytelling drin haben. Auch Adidas wird es wahrscheinlich immer noch machen, Nike wird es machen, Jordan wird es machen. Also ich sag mal, die Major Brands, die werden wahrscheinlich immer noch dafür Sorge tragen, dass sie natürlich ihre DNA weiter pflegen und natürlich auch die neue Generation ein Stück weit educaten. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist halt viel schnelllebiger geworden und viel diverser geworden. Das heißt, du hast ja nicht mehr nur deine eigenen, ich sag mal, Corporate-Kanäle, sondern du musst halt irgendwie Kooperationen machen mit mit Curation-Feeds auf Instagram. Du musst halt irgendwie sicherlich auch Influencer-Marketing reicht ja so in der Art und Weise nicht mehr. Du musst dir jetzt halt genau überlegen, mit wem arbeitest du zusammen, wer bringt dir die Reichweite, wer ist unerwartet. Für mich ist das ein perfektes Beispiel Mischief. Ja, Mischief hat es halt geschafft in 2023, von dem ja in Deutschland fast keiner redet, ja, die drei Jungs aus New York, die haben es für mich geschafft, im Prinzip mit einem sehr kreativen Ansatz sehr schnell bekannt zu werden. Sicherlich haben sie auch ein sehr großes Funding im Hintergrund, aber
und sehr viel verrückte Sachen
und sehr viel, ja, aber das ist halt ja deren Marketingstrategie, ja, und dadurch haben sie es geschafft, innerhalb von einem Jahr sehr, sehr bekannt zu werden. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Markt will. Was für mich einfach jetzt, um die Frage zu beantworten, 1 + 1 = 3, ich glaube halt, dass das schon immer gezählt hat. Ich habe es eigentlich immer so im Kontext von Kollaborationen gemeint auch. Ich glaube nur, dass diese Mechanik ein neues Level erreicht hat. Und für mich ist eigentlich federführend Ronnie Fike, der ja das Business ganz anders betrachtet. Ja, der überlegt sich ja nicht im Prinzip oder erwartet ja nicht, bis ein Unternehmen auf ihn zukommt und sagt, kannst du mal eine Collab auf dem Schuh machen? Er geht ja zum Unternehmen hin und sagt, welchen Schuh hast du nicht gemacht? Den möchte ich gerne machen, den will ich gerne ownen und bringe ihn in den Markt und sicherlich lohnt sich das auch finanziell. Oder auch die Art, wie er Retail sieht, ist für mich halt einfach sehr, sehr interessant und das kann er ja auch nicht alleine. Das heißt, er braucht natürlich auch in irgendeiner Art und Weise einen Real Estate Partner dafür. Das heißt, was ich damit sagen will, ist auch jetzt speziell auf Flowers gemünzt, ich glaube halt, dass wir Produkt, Storytelling, Kollaboration als Hygienefaktor sehen, auch Sustainability als Hygienefaktor sehen. Du musst es machen und es gehört dazu. Weil wenn du es nicht machst, fehlt irgendwas. Wenn du es machst, fällt es aber gar nicht mehr so unbedingt positiv auf, weil das ist irgendwie das, was jeder macht. Das gehört zu jedem guten Marketing-Mix these days. Was ich nur für Flowers einfach sehe, ist, dass wir den Markt einfach vielschichtiger einsegmentieren oder segmentieren und auch überlegen, wie können wir im Prinzip Partnerschaften schließen, die uns auf ein ganz anderes Level hieven, ja? Und Partnerschaften können sein in Richtung Distribution, können sein in Richtung Financial Resources, kann sein in Richtung Produktion, kann sein in Richtung Retail. Also wir haben auch ein sehr neues Retail-Konstrukt, was wir jetzt in 2024 ausrollen werden, weil ich halt einfach glaube, dass die alte Art, Retail zu machen, ausstirbt.
Kannst du schon was darüber erzählen?
Ja, am Ende des Tages geht es um das Grundproblem und die Nike-Aktie ist ja jetzt abgestürzt vor 2-3 Tagen. Der Grund waren die vollen Lager weltweit. Das gleiche Problem haben alle anderen großen Brands und das sind nicht nur die beiden größten, sondern ist immer alle Top 10. Alle haben das gleiche Problem und dieses Problem hat natürlich auch der Handel, ja, weil logischerweise alle wollten diesen Boom, diesen Sneaker-Trend so lange reiten, wie es ging, ja, die Welle so lange reiten, wie es ging. Und alle haben halt vor 2 Jahren diese Warnsignale des Marktes und des Konsumentenverhaltens nicht erkannt. Und alle haben weiter fleißig so produziert, als wenn sie Double-Digit wachsen. Genau das Gegenteil ist passiert. Das heißt, sie sind alle im Prinzip mit 200 Klamotten unangeschnallt gegen die Wand gefahren. Und wir haben ein Konstrukt entwickelt, übrigens auch auf der Blockchain, was eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber wir haben halt einfach das technische Know-how oder so zu bauen. Wir haben halt ein System entwickelt, dass der Handel eigentlich gar nicht mehr das Warenrisiko tragen muss, sondern dass wir es tragen, beziehungsweise auch der Konsument mit involviert wird in den Entscheidungsprozess. Heute zum Beispiel, also in der vorletzten Folge mit Fabs, habt ihr auch über Einkaufsmechaniken gesprochen, dass man halt 12 Monate, 15 Monate im Vorfeld eine Order platzieren muss. Das aus meiner Sicht ist komplett outdated. Ja, also wieso geht man nicht mit dem Handel hin und bringt und im Prinzip involviert den Konsumenten und sagt, ey, ihr könnt jetzt eine Vororder platzieren, genauso wie ein Handel eine Vororder platzieren könnte. Das machen sie halt bei einem Overkill, bei einem Soulbox, bei einem Beastin, bei einem Kith. Und du reduzierst halt somit das komplette Risiko für alle Beteiligten, plus du produzierst weniger Leftover und hast einfach eine viel höhere Effizienz beziehungsweise keine Inefficiencies oder weniger Inefficiencies. Und das haben wir alles aufgebaut, werden auch den Konsumenten sehr stark mit ins Boot holen. Das heißt, wir geben auch den Konsumenten die Möglichkeit, mit unseren Schuhen zu handeln. Also ähnlich wie StockX wie Resell-Formate, wo wir aber nicht sagen, wir schlagen den Preis drauf, sondern wir sagen, die Marge ist schon im Verkaufspreis drin. Das heißt, einmal, wenn du jetzt im Prinzip Fabs einen Schuh im Prinzip empfiehlst von uns, würdest du die Marge kriegen, die du mal einen Sneaker-Store kriegst.
Ah, okay.
Was natürlich wiederum interessant ist, weil spannend. Am Ende des Tages geht dann wieder zurück auf Storytelling und Referrals. Und aus meiner Sicht ist halt einfach die die Empfehlung das beste Marketing-Tool, was es gibt. Ja, weil man würde ja keinem Menschen, den man mag, irgendwie was Schlechtes andrehen oder empfehlen. Und in die Richtung werden wir halt gehen, wenn es um das Thema Disposition geht.
Wäre 2024 auch Brick and Mortar für Flowers for Society interessant, also ein stationärer Laden?
Ja, ob wir jetzt einen eigenen Laden machen, weiß ich nicht. Ich glaube, da haben wir momentan nicht die Kappa für, weil wir einfach auf alle Zylinder sind jetzt schon geflutet und ich wüsste nicht, wie wir das jetzt machen wollen. Es sei denn, wir hören einen Retail-Partner zu, dann können wir gerne drüber sprechen. Aber das ist immer mein Traum. Ich habe auch komplett das ganze Store-Konzept schon im Kopf, wie wir es ausrollen wollen. Wir machen in 24 eine große Partnerschaft mit einem sehr, sehr großen Fashion-Player.
Kannst du den Namen schon sagen?
Gebe ich bald wahrscheinlich Preis.
Okay, sag nochmal Bescheid.
Ja, genau, ich sag nochmal Bescheid. Also wir machen eine relativ große Brand Partnership, wo wir im Prinzip schon mal dieses Brick-and-Mortar-Konzept ausrollen in den Key Cities, speziell in deutschen
also
Key Cities.
Also Pop-Up-mäßig.
Pop-Up-mäßig, ja. Um es einfach auch mal zu testen und einfach auch zu sehen, wie die Leute reagieren. Was für mich aber schon mal Brick-and-Mortar interessant ist und ich glaube nicht, dass das alte Retail-Format zurückkommt. Ich glaube aber dennoch, dass Brick-and-Mortar zurückkommt, weil ich halt der festen Überzeugung bin, dass, und das haben wir jetzt erlebt in Frankfurt, dass die Leute wieder in Real-Life-Events haben wollen und Experiences haben wollen. Wir haben jetzt in Frankfurt ein Release gehabt, wir hatten 350 Leute, die angereist sind aus mainly Deutschland, ein paar Leute, die außerhalb von Deutschland angereist sind, hatten wir auch am Start. Aber wir haben halt gesehen, welche Power im Prinzip ein In-Store-Release hat, so wie wir eigentlich sozialisiert wurden, ja. Aber das kennen ja die Leute, die vor 4-5 Jahren eingestiegen sind, die kennen es ja gar nicht mehr, weil natürlich der Resell-Hype das ja alles getötet hat, ja.
Und Corona kam natürlich.
Und Corona kam dazwischen und dementsprechend war das ein sehr emotionales Erlebnis für eigentlich alle Beteiligten. Ich hatte zwei Leute, die angefangen haben zu weinen bei dem Release. Das war,
wirklich?
Ja, es war unfassbar. Und es hat mir halt einfach gezeigt, wie Power im Prinzip eine Experience hat, eine In-Real-Life-Experience. Das wollen wir auf jeden Fall zurückbringen und werden da sicherlich auch mit einem weiteren sehr großen Partner, beides sind übrigens deutsche Brands, mit einem sehr anderen sehr großen Partner werden wir auch eine große Experience bauen, um halt einfach die Leute zu begeistern, die Leute wieder zusammenzubringen, sie connecten zu lassen, weil das ist für mich einfach so. Das ist diese Romantik, die mich in diesen Markt gebracht hat, in diese Industrie gebracht hat vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Und das ist immer noch so schön zu sehen, wie die Leute einfach das wertschätzen, so dass wir das halt auf jeden Fall zurückbringen wollen. Und Ronny muss man auch dazu sagen, also es ist jetzt natürlich eine ganz andere Baustelle, aber Ronny hat das genau das Gleiche vor, nur halt über Experiences. Und er wird halt sehr, sehr stark expandieren in physischen Retail. Aber es werden halt keine normalen Stores, sondern halt einfach Experiences. Und
das hat man in
halt
Paris geil. Ja schon.
Genau,
also viele Leute gehen ja auch einfach nur dahin, weil der Laden so schön ist, weil sie da was essen wollen und keine Ahnung was machen halt, ne, oder einfach mal durchlaufen. Das hat ja dann nichts mehr damit zu tun, dass du einfach dahin gehst, um dir etwas zu kaufen.
Ja, es ist ein Schaufenster. Man sieht halt auch bei Pure Playern oder Pure Onlinern, ja, wie schwer die es halt jetzt haben, heutzutage haben. Und ich will keinen Namen nennen, aber es gibt ja auch jetzt so ein paar Ketten oder auch eine Kette aus dem Fashion-Bereich, die sehr stark expandiert ist. In Berlin gibt es ja auch einen Store. Und die haben halt einfach sehr große Probleme. Und man hatte eigentlich vor 3-4 Jahren gedacht, die haben einfach irgendwie diesen Goldeimer gefunden und sie sind durch für mehrere Generationen. Und auf einmal bricht alles zusammen und sie haben halt unglaubliche Probleme, weil sie halt einfach einfach vergessen haben, einfach gute Retail-Experiences an den Tag zu legen. Und am Ende des Tages ist es das Schaufenster der Brand. Ja, und wenn man das so versteht und so auslebt, dann glaube ich, kann es funktionieren. Wenn du halt natürlich sagst, ey, dieses Apparel-Piece muss ich halt 7-mal drehen in der Woche und wenn nicht, dann muss es auf Rotpreis und dann in die Ballschütte. Ja gut, dann ist es halt kacke.
Dann funktioniert es nicht.
Ja, dann funktioniert es halt nicht.
Storytelling immer noch A und O. Ich finde, gerade Geschichten darüber zu erzählen, aber im weitesten Sinne nicht nur dieses Collab-Partner A, B und darüber passiert jetzt was, sondern auch Produktqualität, Produktherstellung, wo kommt's her, was ist die Idee dahinter. Ich finde es auch sehr schön, dass es sich auch gerade 2023 so entwickelt hat, dass viel mehr die DesignerInnen auch in den Vordergrund gerückt sind. Ich habe das so ein bisschen gehabt wie vor, ich sag mal, über 10 Jahren auch in der Hip-Hop-Szene, wo plötzlich dann die Producer endlich mal nach vorne treten konnten und dann es auch eine Wichtigkeit gab. Und ich spreche jetzt hier nicht von den ganz großen Namen wie Dr. Dre oder Timbaland, sondern halt auch eben im deutschen Raum ist einfach viel wichtiger war und auch da mehr passiert ist. Also man würde ja fast schon sagen Personal Branding. Und für Brand selbst finde ich immer noch, dass Storytelling ist A und O. Und das gilt auch am Ende des Tages für die Retailer. Wenn sie keine Geschichte, keine Verknüpfung haben, dann gibt es sicherlich Leute, die einfach nur Produkt kaufen, aber sind vergleichsweise wenig. Denn schlussendlich sind es ja immer noch die Emotionen, die einen dazu bekommen, die dann sagen, deswegen habe ich Bock drauf. Jetzt habe ich die Geschichte gehört von Till Jagler, der mir was über seine Brand erzählt hat. Oder Collab-Partner, der mit Till Jagler und seiner Brand gearbeitet hat. Oder die Qualität, die dahinter entsteht. Oder der Colorway oder ähnliches. Das funktioniert nicht, wenn du die Emotion nicht aufgebaut bekommst. Emotion, gutes Stichwort, Haftbefehl. 2023, wer wird 2024?
Ja, ist eine gute Frage. Also erstmal muss ich erstmal sagen, dass die Partnerschaft mit Haft und seinem Management extrem geil war. Hätte ich nie so erwartet. Also irgendwie sind wir da sehr spontan zu diesem Austausch gekommen.
Ja, wie kam es überhaupt dazu?
Ja, es ist super spontan entstanden. Also mein Homie und auch Marketing-Head, der Ben, ehemals Alpha. Mhm. Und jetzt natürlich bei mir seit fast einem Jahr, hatte über ein anderes Projekt Connections und dann hieß es, hey, ja, lass uns mal treffen mit dem Team. In Düsseldorf, bin ich relativ schnell kurzweilig nach Düsseldorf gehämmert mit meinem Auto. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und er hat mir erzählt, was er nicht mag gerade in der ganzen Entwicklung der Sneaker-Szene beziehungsweise auch Sneaker-Industrie, also der Brands.
Das also die großen, das Haftbefehl hat dir das?
Ja, dass die Großen natürlich ihn in so eine Schublade packen wollen und das, klar, das hat ihm halt nicht so gefallen. Also die Schublade, in die er gepackt werden sollte, es war halt einfach auch eine Schublade, die war 0,0 authentisch und war überhaupt nicht er. Mhm. Und das hat ihm nicht gepasst und ja, wir waren, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe gesagt, habe ihm ein paar Samples gezeigt auf meinem Telefon und alle waren sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, ey, es ist total krank. Wir haben, das war irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate, wann war es, im August oder so, September, ja, wir haben im Dezember 15 Jahre Haftbefehl, Haft kommt nach Hause in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, können wir das machen? Ich so, ja klar, können wir. Und dann haben wir ja noch vorab im Prinzip nochmal den Radical gemacht und ja, es war einfach eine sehr, sehr schöne Kollaboration, weil man halt auch gemerkt hat, dass mit positivem Pragmatismus und mit einer Hands-on-Mentality und mit einer Can-Do-Attitude einfach alles machbar ist. Ja, und es war alles auf Kurzwahl, es war alles auf WhatsApp, es war alles, wir haben teilweise 50 Mal am Tag telefoniert und sagen, hey, ja, das ist der Call to Action, das ist Hashtag, dies, das, jenes. Wir haben im Prinzip den Plan live im Prinzip mitgebaut.
Und dann sofort umgesetzt.
Und ja. es war wirklich Hammer und auch die Erlebnisse, wo wir dann im Prinzip beim Heroes Festival waren, im Allgäu, wo wir dann auf der Bühne waren, wo er im Prinzip die Schuhe in die Menge geworfen hat. Also das zweite Paar, was wir ihm mitgebracht hatten, das zweite Paar, was vom Band gelaufen ist. Und ja, es war einfach mega geil. Und jetzt wollen wir natürlich, und man muss auch dazu sagen, die ersten Kollaborationen waren bewusst ein bisschen kleiner gewählt, weil wir natürlich überhaupt noch gar kein operational Backend hatten, wo ich sicherstellen konnte, dass wir auch natürlich, wenn es knallt, auch die Volumina sofort liefern können. Ja. Mhm. Und das musstest du ja auch erstmal aufbauen. Das heißt, die ersten Kollaborationen waren bewusst ein bisschen kleiner gewählt. Jetzt haben wir 3 große, wirklich sehr, sehr große Brand Partnerships in 24 geplant und auch super interessante Kollaborationen, teilweise sehr erwartet, teilweise sehr unerwartet.
Sag mal die Erwarteten.
Ja, ich will noch gar nicht zu viel, aber
umschreibt sie mit blumigen Worten. Nein,
ihr werdet es als erstes erfahren, auf jeden Fall. Aber vielleicht machen wir auch einen Live-Podcast dann.
Sehr gerne, sag Bescheid.
Aus dem Store heraus, aber es wird jetzt interessant. Nur ich will mich halt einfach jetzt so ein Stück weit auch mit Flowers elevaten. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich will auch Kollaborationen ein bisschen neu definieren. Weil aus meiner Sicht ist ein bisschen eingeschlafen. Jetzt in 23 kamen so ein paar Kollaborationen, die waren ein bisschen geiler, fand ich. Also als 22.
Zum Beispiel?
Ja, ich finde halt vieles, was New Balance gemacht hat, fand ich halt on point. Ich fand zum Beispiel jetzt auch viele Sachen, die Ronnie gemacht hat, fand ich auch wieder sehr, sehr stark vom Storytelling. Ich fand jetzt das Clarks-Adidas-Ding sehr stark. Ich glaube auch, dass wir andere Sachen gemacht haben, die noch nie jemand vorher gemacht hat. Es war jetzt keine Kollaboration, aber wir haben den ersten Blind Release der Sneaker-Industrie gemacht, wo die Leute im Prinzip eine Shoebox gesehen haben und nicht wussten, was drin ist. Und wir natürlich gesagt haben, wenn ihr uns vertraut, dann müsst ihr jetzt kaufen, weil das ist der Community-Preis, Non-Profit-Preis, 111 Euro. Und es war unser zweitstärkster Release in den letzten 2 Jahren. Ach, und man hat halt gemerkt, dass die Leute in die Story kaufen, es geil finden, einfach wieder begeistert zu werden. Ja. Und auf der Collab-Ebene fallen mir gar nicht so viele ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte so gefühlt ein bisschen mehr Energie zurückbekommen aus der Industrie als in 22. Ich will halt auch mit Flowers, gerade jetzt in 24 und 25, will ich halt einfach auch Collabs ein bisschen neu definieren, weil für mich reicht es halt einfach nicht mehr, diesen Concept-Schuh zu bauen, was geil ist, ja, das wird auch immer weiter passieren. Wir haben zum Beispiel mit Ore einen Schuh gebaut, der komplett Buckwild war, der im Prinzip ja diese Dragon-Inspiration auf den Schuh umgesetzt war, wo wir im Prinzip dieses ganze Konzept gespielt haben von Dragons. Über Anime meets Y2K, meets Physical Product, meets Digital Content, meets Physical Content, was extrem erfolgreich war, komplett viral gegangen ist. Und ich glaube nur, dass, oder es ist auf jeden Fall meine Erwartungshaltung an mich selbst, dass ich Wege finde, wie man im Prinzip, ich sag mal, dieses 1+1 einfach komplett neu denken kann und einen viel größeren Hebel im Prinzip erreichen kann, als nur ein Produkt zu releasen. Das wird weiter passieren, weil am Ende des Tages ist es natürlich das, was die Leute wollen. Aber man denkt ja im Prinzip mehrgleisig. Und ich muss natürlich jetzt auch überlegen, wie baut man die perfekte Infrastruktur für so eine Company? Wie wächst man schnell? Wie macht man sehr schnell auf sich aufmerksam? Und dementsprechend werden wir sehr viel unerwartete Sachen machen mit wahrscheinlich auch sehr, sehr großen Playern. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs Jahr. Ich hoffe, dass es ein Tick weniger Stress bedeutet. Ich vermute, dass das nicht der Fall sein wird, aber
wie viel Schlaf kriegst du so?
Ja, wenig. Ich habe ja noch eine 2,5-jährige Tochter.
Kommt dazu,
Das kommt mal dazu. Aber es ist cool. Es war jetzt schon, muss ich sagen, also ich bin jetzt schon in die Knie gegangen Ende des Jahres. Habe schon jetzt erste Stresssymptome, kreisrunden Haarausfall im Bad und so weiter und so fort. Also oh, jetzt, Mann. Muss ich mal zusehen, dass ich mal irgendwie auch wieder das ein bisschen mehr ausbalanciere, weil die letzten 2 Jahre waren schon hardcore. Und es fühlt sich alles sehr, sehr gut an, aber wir sind halt ein kleines Unternehmen, wo man halt einfach sehr viel Sachen selber machen muss. Ja. Natürlich. Und am Ende des Tages würde ich mir wünschen, ja, dass die Leute da draußen immer wieder, wenn sie was sehen, und ihr macht es ja natürlich zu 1000%, aber ich würde mir auch wünschen, dass es alle anderen machen, immer wenn Leute was sehen, ja, würde ich mir wünschen, dass die Leute so 1, 2 Minuten, vielleicht auch 30 Sekunden innehalten und einen Doppelklick auf dieses Projekt machen und einmal versuchen zu verstehen, was es bedeutet, das dahinzustellen und was es auch bedarf, dahinzustellen, was es für Risiken bedarf, was es für schlaflose Nächte bedarf, was es für Existenzängste bedarf, muss man auch dazu sagen. Also wir haben eine Footwear-Brand auf die Map gestellt mit eigenem Geld, ohne Investoren, ohne alles, gebootstrapped zu 100%. Und ich kann dir eins sagen, du schläfst sehr viel unruhiger, als wenn du halt in einer Corporation arbeitest. Und natürlich ist es einfach, in einer Corporation zu sagen und sagen, hätte ich jetzt anders gemacht oder sieht ja scheiße aus oder die Schnürsenkel zu lang oder warum grau, wieso nicht schwarz. Aber ich würde mir halt wünschen, dass die Leute wie bei ja in der Musik eigentlich, ja, so versuchen mal auf die Lyrics zu hören, versuchen zu verstehen, was zwischen den Zeilen steht, versuchen zu verstehen, was der Künstler sagen wollte mit dem Projekt. Und wenn wir das schaffen, alle zusammen in unserer Kultur, dann glaube ich, ist das Potenzial endlos für auch kleinere Brands. Und da glaube ich auch, wenn der Konsument sich ein Stück weit anpasst, wenn sich die Industrie ein Stück weit anpasst, wenn sich alle so ein bisschen weiterentwickeln und ein bisschen verständnisvoller werden, glaube ich ganz fest daran, dass wir mit Flowers eine der besten Footwear-Brands der Welt bauen können.
Das ist ein Statement und vor allen Dingen auch etwas, was ich vollkommen unterstützen kann. Ich finde es sehr schön, wenn die Leute sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich weiß, alles ist schnelllebig, du wirst von Emotionen und Dingen überflutet. Aber vielleicht, wie du schon sagst, ein bisschen innehalten, mal überlegen, was steckt eigentlich dahinter. Und wenn es einem dann nicht gefällt, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Okay. Aber hey, Oma hat nicht ohne Grund gesagt, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Also von daher fände ich vielleicht auch nicht ganz so verkehrt in der heutigen Zeit. Kommen wir noch zum Thema Apparel natürlich. Apparel, Flowers for Society und Apparel Pacemaker. Da gibt es ja noch eine Brand, die du hast. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, also Pace ist ja gegründet worden 2016 während meiner Adidas-Zeit. Hintergrund war im Prinzip, dass ich mich so ein bisschen durch meine Karriere bei Adidas so ein bisschen distanziert habe vom Produkt. Und ich bin einfach ein Produktliebhaber. Ich mag es halt einfach, diese Haptik, dieses haptische Gefühl, diese Energie, die mir ein Produkt gibt, die mir Sample-Prozesse geben. Und dementsprechend haben wir dann Pacemaker gegründet in 2016, was auch super funktioniert hat. Als ich dann wusste, Flowers wird kommen, brauchte ich halt einfach einen strategischen Partner, der das im Prinzip mehr oder weniger operativ übernimmt. Habe mich damals für About You entschieden. Das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil einfach die Leute dahinter einfach mega geil sind. About You ist natürlich sehr, sehr kommerziell und ich sage ja auch immer, ich trage ja mein Herz auf der Zunge, nicht jeder würde da einkaufen. Ja, ich kriege ja manchmal auch einen epileptischen Anfall, wenn ich da irgendwas eingebe und mir werden 650 Suchergebnisse rausgeschmissen. Ja. Also ich bin halt ein riesengroßer Freund der Kuration, deswegen ist es vielleicht gar nicht so 100% das, was ich selber konsumieren würde oder wie ich konsumieren würde, aber man muss dazu sagen, dass die Leute im Hintergrund einfach mega geil sind, geile Persönlichkeiten, geile Leute, super kollaborativ, geil, wirklich mega cool, dass ich die auch kennenlernen durfte. Hab auch sehr viel lernen können von den Leuten, muss man auch dazu sagen. Mhm. Sie haben jetzt im Prinzip die exklusive Handelslizenz gehabt bis jetzt. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden vor 2 Monaten, dass ich das wieder auflöse. Weil ich halt einfach jetzt auch speziell in Amerika auch das Gefühl hatte, dass das einfach sehr viel mehr in dieser Brand steckt, auch in dem Namen und dem Mindset. Und wo es dann hingeht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber es funktioniert sehr, sehr gut, auf einem sehr guten Niveau. Und bei Flowers ist es halt so, dass wir halt immer gesagt oder immer gefragt wurden, ey, können wir irgendwie noch Apparel haben, können wir Merch haben? Ich bin jetzt nicht so ein riesen Merch-Fan. Mhm. Also ich selber ja, aber ich glaube halt einfach, dass es genug Merch im Markt gibt. Das heißt, wir wollten natürlich dann auch ein Produkt haben, was einfach ein bisschen angezogener ist, mussten dafür eine Factory finden, wollten in Europa produzieren, sind in Griechenland gelandet, haben im Prinzip diesen ganzen Prozess aufgerammt. Das dauert natürlich auch alles seine Zeit, da musst du alles vorfinanzieren. Und haben jetzt eine Kollektion, die wirklich sehr, sehr stark ist aus meiner Sicht. Und die Leute lieben's. Ich glaube aber auch, dass speziell auch mit meinem Background die Leute bei Flowers eher eine Sneaker-Brand sehen und bei Pace eher eine Apparel-Brand sehen. Deswegen funktionieren auch beide Projekte nebeneinander. Und es funktioniert natürlich auch, weil Pace operativ im Prinzip jetzt natürlich auch sehr viel Support bekommt von About You. Und ich bei Flowers natürlich auch ein fantastisches Team habe, die da auch dieses Thema im Prinzip autark stemmen, auch da wieder eine Adidas-Ressource, also Hälfte des Teams von Flowers ist Ex-Adidas, was ja auch wieder interessant ist. Ich hoffe, es werden noch mehr.
Schauen wir mal, wie sich der Markt so entwickelt.
Ja, schauen wir mal, aber nee, also am Ende des Tages geht es mir darum, mit den besten Leuten zusammenzuarbeiten und die mir eine gute Energie geben. Ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die mir die Energie nehmen und eigentlich mir mehr Arbeit geben, als wenn ich die Leute nicht hätte. Und ich brauche halt einfach Leute, die ins Segel reinpusten, mir Rückenwind geben und nicht das Gegenteil. Und das passt halt gerade auf allen Projekten, die ich habe, einfach sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Was ist dein Wunsch für dann das Konstrukt Flowers for Society und Pacemaker für 2024? Wo möchtest du am Ende des Jahres gerne stehen? Oh. Oder denkst du gar nicht so weit?
Nee, ich denke nicht so weit. Okay. Also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Überzeugungstäter bin. Wenn ich jetzt auch in 2 Monaten das Gefühl habe, ich habe ein ganz beschissenes Gefühl bei einem Projekt, bin ich der Erste, der sofort beendet. Mhm. Egal, was
dann machst du eine Reißleine.
Ja, würde ich die Reißleine ziehen, ja. So wie ich es ja auch bei Adi gemacht habe. weil ich muss halt einfach Energie rausziehen können, weil sonst kannst du diese Kraft nicht aufbringen, diese Power nicht aufbringen, das alles zu bewerkstelligen.
Und das ist auch so ein Punkt, ne? Viele Leute denken immer, das wäre dann Geld. Aber Geld ist nur bis zu einem gewissen Punkt ein Antrieb, weil du kannst dann noch und noch und noch mehr Geld verdienen. Irgendwann ist das nicht mehr der Punkt, bei dem du sagst, das bringt mir die Power, um das wirklich durchzuziehen.
Ich glaube auch nicht, dass es einen erfolgreichen Entrepreneur in den letzten Jahren gab, der es aus einer extrinsischen Motivation herausgemacht hat. Ich glaube da nicht dran. Also ich glaube halt, diese Kraft, diese Energie, die du aufbringen musst, um all diese extra Meilen zu gehen, diese Nächte durchzuarbeiten, morgens um 2.30 Uhr aufzustehen, weil du eine Präsentation fertigstellen musst und um 5 Uhr am Flughafen sein musst. Das schaffst du nicht, wenn du es machst fürs Geld, was irgendwann mal kommt. Ich persönlich sage immer, Geld ist Produkt des Papier. Für mich ist es irrelevant. Ich bin ich kaufe mir eigentlich nie was, bin da auch nicht heiß drauf. Ich möchte, dass es meinen Liebsten gut geht. Ich will, dass alle einen guten Lebensstandard haben. Aber bin auch erster alles im Verteilen und bin froh, wenn alle am Erfolg partizipieren. Für mich, wie gesagt, was ich mit speziell Flowers umsetzen will oder erreichen will in 2024, möchte einfach das nächste Level erreichen eigentlich, ne? Und ich werde wahrscheinlich erst in 10, 12, 20 Jahren das Thema durchgespielt haben, aber ich möchte jetzt das nächste Level erreichen. Das nächste Level ist für mich aber, kommt nicht organisch als nächstes Level, sondern ich will einen großen Sprung machen. Also ich will halt schon die Marke international, global auf die Map setzen. In der Dachregion ist das Ding, glaube ich, schon ganz gut da. Amerika fängt jetzt gerade an zu köcheln und wir waren jetzt auch viel vor Ort und haben sehr, sehr gute Deals eingetütet, mit sehr, sehr guten Talente, die auch wiederum sehr gute Deals eingetütet haben. Und da glaube ich, dass wir ein sehr gutes Timing haben und will einfach die Leute begeistern mit einer sehr guten Brand, mit einer ehrlichen Brand, mit einem transparenten Prozess, mit einem geilen Produkt, was natürlich immer so ein bisschen on the edge ist. Ich weiß auch, dass wir jetzt, könnten wir natürlich nach Portugal fliegen, einen Tooling nehmen von einer Stange und einen Samba nachbauen, wie es halt diese Performance-Instagram-Brands machen. Aber Amma, du würdest es nicht machen, Fabs wird es nicht machen, ich würde es nicht machen.
Ungerne.
Ja, und das ist halt, ne, das darf man ja immer nicht vergessen, den Weg, den wir gehen, das ist der steinige Weg. Ja, und natürlich könnten wir sehr viel Geld in, Paid Media stecken und ein Tooling von einer Stange nehmen, ohne Investment, das alles hochballern. Ist vielleicht schneller, aber ist nicht geiler, ja, und wir wollen halt auf jeden Fall den authentischen Weg gehen. Ich will auch abends meine Hände angucken und ich will sehen, dass sie schmutzig sind. Ich will, dass mir der Schweiß von der Stirn tropft, weil ich das geil finde und das gibt mir Energie und will halt einfach, wie gesagt, in 24 die Leute begeistern mit großen Partnerships, mit neuen Produkten, mit neuen Technologien. Wir werden sehr viel über unsere Produkte, die schon im Markt sind, sehr viel erzählen, weil das haben wir nie gemacht, weil ich immer Angst hatte, dass irgendwer diese Konstruktion kopiert. Okay, ja, weil die halt so neu ist und so anders ist, dass ich halt Angst hatte, das offenzulegen. Und wir werden es jetzt offenlegen schon im Januar, wenn wir mit unserer ersten Kampagne starten. Das heißt, wir hatten ja noch nie irgendwie eine Kampagne und werden jetzt die erste Kampagne machen, die wird Topless heißen. Mhm. Das heißt, wir haben einen Schuh entwickelt, der eigentlich auf der Hand lag. Den haben wir natürlich sofort nach dem Radical gebaut. Der Schuh heißt Topless, also kann man sich vorstellen, wie der Schuh aufgebaut ist. Und werden eine sehr provokante Kampagne haben, eine sehr lustige Kampagne haben. Und das erste Mal jetzt auch wirklich über die Konstruktion sprechen, dass die Leute wirklich verstehen, warum der Schuh so perfekt fittet, wie er fittet. Und darauf freue ich mich einfach. Und du, Amma, ich kann dir nicht sagen, was in 3 Monaten ist. Ich kann es dir nicht sagen, weil bei uns natürlich auch, wir müssen jeden Cent doppelt umdrehen. Ja, aber darf man nicht vergessen. Ich habe es auch bei Adidas gesagt. Bei Adidas hast du endlose Ressourcen gehabt. Aber jetzt, angenommen, du hast jetzt, und das ist eine Frage an dich. Jetzt stell dir vor, du hast 200.000 Euro zur Verfügung. Ja?
Ja.
Was machst du? Machst du einen neuen Schuh?
Aha.
Stellst du Leute ein?
Aha.
Machst du eine Marketingkampagne?
Aha.
Machst du ein Event-Series?
Aha.
Machst du Paid Media?
Mhm.
Was machst du?
Das ist die große Frage. Du kannst nicht alles machen. Vor allen Dingen musst du halt auch ein bisschen gucken, wo schiftest du das Geld hin? Und das ist ja tatsächlich auch beim Podcast nicht groß anders, wenn natürlich auch auf einer kleineren Ebene. Aber auch das ist natürlich etwas, wo du sagst, wo kriege ich neue Leute und neue Man-Women-Power her, damit man das Ganze medial gesehen noch größer machen kann, mehr Formate, mehr Content. Weil das ist natürlich das, was im besten Falle die Community möchte, mehr sehen, mehr hören. Gleichzeitig aber auch die Plattform natürlich wollen, dass du mehr bespielst, damit da die Algorithmen wieder funktionieren. Ist es dann aber vielleicht etwas, wo du gucken musst, ist es qualitativ noch genau das, was du willst? Sind die Formate auch genau die, die du umsetzen möchtest? Oder läuft man da vielleicht aus Versehen einem Trend hinterher oder vor die Wand? Also all diese Überlegungen, ich verstehe genau, was du sagst, wenn ihr natürlich sicherlich auch auf ganz anderen Ebenen agiert. Aber klar, wenn du nur dieses Geld hast oder auch nur diese Ressourcen, wo genau investierst du rein und was wird's?
Geht ja noch weiter, ja? Dann hast du eine gute Idee für eine Kollaboration. Du hast aber Mindestabnahmemengen in der Factory, weil natürlich wenn du einen guten Schuh bauen willst, so wie wir jetzt eine Oreschuh gebaut haben, ja, dann brauchen wir neue Supplier, wir brauchen neue Material-Supplier. Die kriegst du ja nicht, wenn du sagst, ich mach mal 200 Paar.
Mhm, natürlich.
Das kriegst du nicht, ja, das kannst du bei Adidas machen. Ja, das habe ich ja auch häufig genug gemacht. Da waren es nicht 200, waren es 500 oder den BVG-Schuh, ja, kannst du mal schnell machen, weil du den aber auf der anderen Seite noch 120 Millionen Paar rüberschiebst, tun die dem einen Gefallen. Nur, das haben wir halt noch nicht. Das heißt, du musst jetzt auch, wenn du Kollaborationen machst, musst du jetzt halt auch einschätzen, okay, was machst du jetzt? Ja, machst du die Kollaboration wirklich und gehst in das Risiko? Weil wenn du davon 2, 3 in Sand setzt, hast du halt ein wirklich seriöses Problem. Ja. Und musst halt überlegen, wie du fährst voll gegen die Wand. Und deswegen gehen wir wahrscheinlich auch, und das kann man aus zweierlei Betrachtungsweisen sehen, ich sehe es aus einer sehr positiven, gehen wir wahrscheinlich auch im Jahr 2024 wieder ein Stück weit zurück zu unseren Roots, weil wir ja mit Pre-Order in den Markt gegangen sind, was fantastisch gelaufen ist, und die Leute halt happy waren und vielleicht einen Monat zu lang gewartet haben, wobei sie nur 7 Monate gewartet haben, bei Adidas hätten sie 1,5 Jahre gewartet, ich will nicht Adidas referieren, bei Major Brands. Wir werden wahrscheinlich auch einfach bei vermeintlich kleineren Kollaborationspartner müssen wir einfach sicherstellen, dass wir halt auf diese kritische Menge kommen, weil es sonst natürlich super kontraproduktiv ist für unsere wirtschaftlichen Ziele, ja, und nicht wirtschaftlichen Ziele, aber es würde uns halt in den Ruin reißen.
Also an einem gewissen Punkt musst du eine Excel-Tabelle aufsetzen und Zahlen eintragen.
Das geht ja gar nicht. Das darf man nicht vergessen. Deswegen, wenn ich auch manchmal dann so, ich lese mir ja alles durch auf Social auch, ja, ich bin ja sehr, ja, keine Ahnung, 8 Stunden auf Social jeden Tag. Ich lese mir alles durch, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, ja, und das ist manchmal sehr unfair, ja. Und natürlich sind die Europäer vielleicht noch ein bisschen more gentle als die Amerikaner.
Findest
du? Ja, hauen ja mehr drauf, finde ich.
Gefühlt. Oh, ich finde gerade Deutschland macht seinem Ruf eines sehr neidvollen Landes durchaus häufig alle Ehre. Ich merke das immer, wenn ich aus den Niederlanden zurückkomme. Also da merke ich schon so, da ist es dann doch nochmal kooperativer, kollaborativer, dass die Leute viel mehr auch einander gönnen, respektive auch, selbst wenn es ihnen nicht gefällt, sagen so, ey, aber ich merke, du hast Bock, das ist cool. Und ich sag, in Deutschland hat man häufig dieses, fährst du mit dem Fahrrad zur Tankstelle, dann lachen sie dich aus, weil was willst du mit dem Fahrrad bei der Tankstelle, aber dann bist du sofort der arme Schlucker, kommst mit einer S-Klasse, dann darf das aber auch nicht sein, weil das ist ja auch irgendwie fishy und falsch.
Ja, gut.
Das hat man häufig in Deutschland, was ich einfach sehr, sehr schade finde, weil ich finde, egal auf welcher Ebene, passiert hier ganz, ganz viel geiler Scheiß. Und ich habe das, und ich bringe mal dieses Beispiel der Rap-Szene auch an, ich habe das vor 10, 15 Jahren schon nicht verstanden, wenn ich mit KünstlerInnen gesprochen habe, die sich einander das nicht gegönnt haben, weil sie immer waren so, ja, aber das sind meine Krümel, die darf man vom Kuchen nicht nehmen. Und ich war immer so, aber wenn ihr jetzt mal zusammenarbeiten würdet, du musst nicht zwangsläufig mit jedem arbeiten, du musst auch nicht jeden mögen, aber wenn man das ganze Ding größer macht, dann sind doch eure Krümel auch viel größer. Also warum nicht viel mehr geilen Scheiß zusammen auf die Beine stellen?
1000%, und ich meine, das macht ihr natürlich auch perfekt, auch in dem Podcast. Ihr gebt
wir versuchen es, ja.
Ja, und man sieht es ja auch heutzutage, ja, also speziell in der Musikindustrie, dass die Leute halt schon da ein Stück weit Stück weiter sind, vielleicht als bei uns in der Sneaker-Bubble. Und ich glaube, es ist auch wirklich diese alte Sneaker-Bubble. Es ist gar nicht so das Neue. Also ich glaube, die neue Generation ist viel offener. Und ich würde mir nur wünschen, dass die Leute halt, wie gesagt, bevor sie halt sagen, irgendwie einen kotzenden Smiley kommentieren, wo ich dann immer denke, so, what the fuck, Alter, was ist verkehrt mit dir? Welche Probleme hast du? Sondern dass die Leute es verstehen und vielleicht dann auch sagen, genau wie du sagst, ja, ist nicht mein Style, aber ich appreciate den Hustle oder auch gar nichts sagen.
Oder ich scroll
oder auch gar nichts sagen, weg. Oder scrollst weiter, ja. Und Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass speziell in Deutschland, dass die Leute halt einfach offener sind, auch überall in der ganzen Sneaker-Industrie, einfach offener sind. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer so, wenn die Leute sagen so, also speziell auch Amerika, es sieht ja alles aus wie Yeezy. Ja? Mhm. Sieht ja Samba aus wie Yeezy. Und dann sagen sie immer alle so, ja, sieht aus wie Yeezy. Und dann kommentiere ich halt immer drunter mit Flowers, bitte zweimal überlegen, weil vielleicht waren es ja die gleichen Designer. Weil es ja tatsächlich bei uns so ist. Und ja, und ja. Du, aber am Ende des Tages muss es jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich, es ist halt ein sehr offenes Medium. Ich kann es mir nur wünschen, ob es dann so eintritt, ist keine Ahnung, aber...
Es ist ja auch der Vorteil dadurch, dass man halt eben diese Verknüpfung schaffen kann. Man kann netzwerken, man hat eben auch die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen. Aber ja, der Ton ist durchaus einer, über den man vielleicht dann irgendwann mal nachdenken könnte oder sollte. Ich würde gerne mit dir noch über die Silhouetten sprechen. Ihr habt ja jetzt durchaus in den letzten Monaten einiges Neues gebracht. Wie wird's 2024 aussehen?
Ja, also wir haben zwei Schuhe fertig.
Okay.
Also wir werden natürlich die Schuhe weiterführen, die wir haben. Also Seed One ist unser OG, den wir werden wahrscheinlich immer in der Line haben, werden da auch interessante neue Packs haben. Sind gerade mit dem Radical super happy, weil der und das war der Plan, dass er halt additiv wirkt, ja, komplementär und nicht irgendwie kannibalisierend. Das heißt, der Plan ist perfekt aufgegangen. Die Leute verstehen die Tooling-Sprache, die Design-Identität im Prinzip jetzt viel, viel besser als logischerweise zu dem Zeitpunkt, wo sie nur einen Schuh gesehen haben. Das heißt, die beiden Schuhe sind gesetzt für mich. Dann haben wir jetzt im Prinzip einen Hybriden gebaut mit dem Blend, wo wir im Prinzip ein sehr klassisches Mocassin-Upper auf das sehr innovativ, futuristisch aussehende Radical Tooling gesetzt haben, haben wir ja am 26. Release, auch super interessant, dass wir 50% Neukunden hatten bei dem Release. Super interessant. Wow, okay, auch bei Radical ja. Waren es, glaube ich, 46% Neukunden. Was natürlich für uns massiv gut ist. Und wir werden diese Schuhe weiterführen, gucken jetzt mal, welche Schuhe wir wirklich auch, ich sag mal, in dem Mix, ja, in der Artikelallokation mehr stärken, weil wir haben ja gar keine Kalender wie eine große Major Brand, sondern wir gucken halt, was sehr, sehr gut funktioniert, die Sachen stärken wir. Die Sachen, die vielleicht nicht so gut funktionieren, die lassen wir eher weg. Und was auf welchen Schuh ich mich extremst freue, ist der Topless. Wie gesagt, ist aus meiner Sicht einfach der, ich will nicht sagen kommerziellste Schuh, den wir bis jetzt gemacht haben, weil es halt immer noch auf dem Radical Tooling sitzt, aber wenn man den Schuh sieht, wird man es nicht für möglich halten, dass einfach dieser kleine Design-Change den Schuh so unglaublich anders aussehen lässt. Und auf den Schuh freue ich mich extrem, weil er auch, glaube ich, sehr viele neue Leute in die Brand, zur Brand zieht. Ich habe sehr viele Freunde, die sagen, ey, ich liebe euer Brand, aber die Schuhe sind mir ein bisschen zu progressiv, zu fashion, zu chunky, was ich ja alles feier, deswegen sehen sie ja so aus. Ich glaube, das wird mit dem Topless signifikant anders aussehen. Ja. Und dann haben wir zwei neue Modelle gebaut, die sind jetzt schon fertig und wissen jetzt noch nicht so 100%, welchen wir zuerst in den Markt einführen. Das hängt an so ein paar großen Entscheidungen, von denen wir nicht unbedingt oder die wir nicht unbedingt beeinflussen können. Und das eine ist ein Performance-Produkt. Da bin ich sehr stolz drauf.
Für was für eine Art von Performance?
Für Running.
Für Running, okay.
Also ein Performance Runner haben wir gebaut.
Kurzstrecke, Langstrecke, gibt ja tatsächlich Unterschiede?
Ja, das ist eher so ein Universal Runner.
Okay.
Das heißt, ich habe es im Prinzip immer so genannt, das ist der perfekte Travel-Schuh, perfekte City-Schuh. Das Konzept habe ich mal gepitcht an Adidas. Wollte es damals nicht machen, aus keinerlei, ich weiß nicht aus welchen Gründen. Es ist halt ein sehr universell funktionierender Schuh. Also du kannst ihn halt natürlich in die Straße anziehen, aber kannst damit halt auch rennen gehen. Das heißt, du brauchst nicht mehr 3-4 Schuhe auf deinem City-Trip, sondern halt einen.
Das wird es bei mir nicht ändern, aber okay.
Ja, wird sich bei mir wahrscheinlich auch nicht ändern, aber genau. Und das andere ist eine Cupsole, also im Prinzip eine Weiterführung vom Radical.
Ja.
Oder irgendwas so zwischen Radical und Seed One. Und für mich ist halt einfach strategisch, ist es wichtig, dass wir diese Design-Identität halt manifestieren. Dass wenn du halt einen Schuh in der Straße siehst, dass jeder sagen kann da draußen, okay, es ist ein Flowers-Schuh. weil am Ende des Tages ist das halt Unternehmensequity und das ja, schafft Trust und eine gewisse Sicherheit. Und das sind die neuen Silhouetten. Und dann werden wir natürlich sehr viel auf Material-Newness gehen, auf Packs gehen. Wir werden klassische Packs machen. Ich habe schon Camo Radical geleakt. Wir werden ja, sehr klassische Sachen machen, aber werden sie auch sehr neue machen, neue Sachen machen und auch mit ich sag mal, Genres kollaborieren, die komplett gerade am Köcheln sind, die man aber so noch gar nicht auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel Fishing.
Aha, okay.
Ist super interessant. Wir haben da einen extrem geilen Partner an der Hand, mit dem wir sehr lange schon befreundet sind, die auch sehr bekannt sind. Und mit denen werden wir zum Beispiel jetzt im ersten Quartal schon ein Projekt machen. Und ja, also ich freue mich einfach auf das Jahr und es wird ereignisreich.
Ist ein Hightop mal interessant für euch?
Ja, Hightop ist so, hey, das ist immer so. Die Frage müsste man eigentlich der Community stellen, muss man ganz ehrlich sagen.
Das können wir an dieser Stelle ja mal tun. Ja. Also von daher, slidet Till oder Flows for Society mal in die DMs, wenn ihr Bock auf einen Hightop habt, beziehungsweise was eure Meinung dazu ist. Und ich weiß ja auch, die Flows for Society Community ist ja sehr stark. Ihr habt ja auch einen Discord-Channel damals direkt zu Beginn geschaffen und da passiert ja sehr, sehr viel. Und auch wir haben, als wir die Frage gestellt haben, weil uns hat es natürlich auch interessiert, was sagt die Community, was ist so der Top-Schuh des Jahres, was ist euer Fave? Es wurde sehr häufig Flows for Society genannt. Also die Leute haben auch Bock, das zu protegieren und auch zu pushen. Von daher, slidet mal rein und erzählt mal, Till, was ihr vom Thema haltet. Aber erzähl du mir erstmal, was du vom Thema hältst.
Ja, das Problem ist, ich persönlich, glaube ich, hatte einen Hightop, einen Reebok Pump, als ich irgendwie 12 war oder so, einen schwarzen, den Blacktop.
Das heißt, unter deinen 5.000 Schuhen, die du hast, das war
die Frage. Den habe ich leider nicht mehr.
Okay, aber das war ja die Frage nur zu klein. Sind es mehr als 5.000 mittlerweile oder doch ein bisschen
weniger? Ich kann es nicht sagen.
Okay, dann lassen wir diese 5 im Raum stehen.
Genau, ich habe ja mal gesagt, zwischen 4 und 5, weil ich es nicht genau so weiß. Man muss dazu sagen, ja, es ist ja, hört sich ein bisschen krass an, aber ich bin ja ungefähr 20 Jahre auf der Produktseite gewesen von Unternehmen, zwei großen Unternehmen, New Balance und Adidas, und hatte immer Sample Size. Und das führt natürlich dazu, dass du halt einfach immer Produkt-Access hast und immer alles hast. Aber es fühlt sich teilweise schon so ein bisschen belastend an, muss man auch sagen. Also ein bisschen Messitum schwingt schon mit. Aber alles gut.
Aber ist da kein High-Top drunter?
Da sind doch so ein paar Top-Tens. Damals so diese ganzen 2010 Adidas, Star Wars, diese Limiteds, da waren so ein paar Top-Tens drin und so, aber ich habe eigentlich immer nur ein 750 ist da drin als High Top, zwei Stück, drei sogar. Und ja, keine Ahnung. Aber habe nie High Tops für mich empfunden. Ich weiß nicht, ob es an meiner Körpergröße liegt und es irgendwie ein bisschen komisch aussah. Ich habe es häufig versucht zu tragen. Ein Superskate habe ich auch noch übrigens. Ein Superskate habe ich noch in quietschgrün. Und ja, sicherlich auch mehr als drei oder vier. Aber ich war nie so der Konsument und dementsprechend würde ich immer wahrscheinlich was anderes zuerst designen als ein Hightop. Aber ich weiß auch, dass sehr viele Leute Hightops lieben, wie natürlich du zum Beispiel.
Ich liebe sie.
Aber auch viele aus unserer Community auch. Also die wahrscheinlich wird die Befragung sehr positiv ausfallen.
Ich bin gespannt. Vielleicht führt sie ja zu einem Hightop. Aber ansonsten wäre natürlich auch fair, wenn du sagst,
Dann musst du halt wieder dann. Es ist halt, und das verstehen so wenige. Ja, du musst halt abwägen. Ja, du musst halt abwägen. Das. Und das ist halt einfach schwer. Zu tun. Es gibt in vielen Fragen keine richtig und kein falsch. Du musst halt einfach einen Weg wählen und den dann halt natürlich so gut wie möglich mit Full Force irgendwie dann durchexekutieren. Und ja, aber lass uns die Leute fragen da draußen, vielleicht auch auf Oshun, auf dem Instagram-Kanal. Das können wir natürlich auch machen. Was ich nur sagen möchte, ganz kurz noch, weil du es angesprochen hast, ich habe die geilste Community, die man sich wünschen kann. Es ist so hardcore gut, weil es natürlich auch das unternehmerische Risiko einfach auch minimiert. Ja, weil
natürlich, klar.
Es gibt natürlich schon so ein, zwei Leute, die neu in die Community gekommen sind, haben gesagt, wieso muss ich einen Pre-Order machen, wenn es den Schuh danach gibt? Ja, weil es den Schuh wahrscheinlich sonst nicht geben würde. Ja, und wir haben halt schon die glückliche Situation, dass der Schuh in dem Moment, wo er released wird, schon mindestens 80% abverkauft ist. Mhm. Was ja unglaublich geil ist. Ja, natürlich machen wir immer ein bisschen mehr, um halt auch Schuhe zu tauschen, wenn er nicht passt. Oder wenn wir einen Qualitätsmangel haben. Oder wenn, keine Ahnung, was passiert. Ja, irgendwer den Schuh noch haben möchte. Das machen wir schon. Aber es ist für uns natürlich mega geil. Und da muss man sagen, kommt die Community ins Spiel, weil ohne die Community wäre, ich sage mal, es ist unser Rückgrat. Ja, weil wenn wir sie nicht hätten, dann wären wir halt nichts. Und dementsprechend auch Shoutout an die Community, that's for sure. Und ja, bin einfach stolz, irgendwie sowas einfach auch dann am Ende des Tages innerhalb von 2 Jahren auf die Map gesetzt zu haben, weil, das darf man auch nicht vergessen, wir haben den ersten Schuh ausgeliefert vor 1,5 Jahren.
Das ist noch gar nicht so lange
her. Das ist noch gar nicht so lange her und es fühlt sich schon an wie gefühlt 5, 6, 7 Jahre. Und wenn man dann überlegt, was wir in den nächsten 10 Jahren bewegen können, glaube ich, haben wir eine sehr florierende Zukunft vor uns.
Wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen. Ja. Sag du mir nochmal, was eigentlich dein aktueller Fave Flowers for Society ist. Welchen trägst du am liebsten?
Also ich trage jetzt seit, wie auf Instagram schon gesehen, seit einiger Zeit den Topless. Mhm. Den wollte ich damals eigentlich immer schon anziehen, aber er muss ja natürlich dann erstmal fertig gemacht werden. Da habe ich ganz lange das Sample getragen. Das Produktionssample, das ist ja nicht das, was man eigentlich in die Straße anziehen sollte, habe es dann trotzdem gemacht und ziehe den Schuh eigentlich wenig aus und habe eigentlich so zwei Main-Schuhe in meiner Rotation. Das ist einmal der Topless, mhm. Der jetzt im Januar kommt und dann den Daisy. Okay. Der Hintergrund, also der im Prinzip der Daisy war der Blind Release, den wir released haben, ohne den Schuh zu zeigen. Und der Daisy spricht mich halt einfach so unglaublich an, weil ich halt einfach so ein Pastell-Fan bin und so ein Pink-Fan bin, so ein Lavendel-Fan bin. Und für mich geht der Schuh immer das erste Mal mal dieses gröbere Mesh genutzt, also noch gröbere, also im Prinzip das Early 2000 Mesh, das Kayano Mesh. Spricht mich halt mega an. Ja, das sind so die Schuhe. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich gar nicht so viele Schuhe in meiner Rotation habe, was irgendwie ungewöhnlich ist. Aber ich eigentlich alle Schuhe wegsortiert habe und sie gut gestort habe für später mal. Und dann eigentlich immer nur die Samples anziehe, die da sind. Und die Schuhe, die ich dann selber kaufe. Also ich bin übrigens, glaube ich, gehöre auf jeden Fall zu den Top 3 Konsumenten.
Du bist Heavy User.
Ich bin Heavy User.
Don't get high on your own supply. Trifft's ja nicht, ne?
Nee, 100%, weil ich das auch geil finde, einfach dann selber überrascht zu werden von den Schuhen. Und die lasse ich aber dann alle in den Boxen.
Okay. Ja. Ich würde behaupten, blumige Zeiten für Flowers for Society. Ehrlicherweise habe ich super lange an diesem Spruch gearbeitet. Nein, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Till. Es war ja nicht das erste Mal, sondern jetzt auch noch das mehrmalige Vergnügen, das wir hier gehabt haben. Und es wird auch nicht das letzte Mal geblieben sein. Ich bin sehr gespannt, was du mit Flowers for Society auf die Beine stellst, was ihr mit Flowers for Society auf die Beine stellt. Und das werden wir im Jahr 2024 mindestens verfolgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit
genommen hast. Darf ich noch eine Sache sagen?
Natürlich.
Ist mir auf dem Weg hierher eingefallen. Ja. Dadurch, dass wir uns natürlich schon so lange kennen, ich den Podcast feier, höre fast jede Episode oder jede, würde ich gerne mit euch zusammen, wenn ihr das wollt, ja, 24 Topless verlosen.
Oh, gerne. Das ist eine schöne Sache. Das können wir
machen. Machen wir am besten auf Instagram. Mhm. Ihr wählt die Gewinner aus, Gewinnerinnen.
Kümmern wir uns
drum. Und dann hoffe ich, dass wir 24 Leute sehr, sehr glücklich machen können.
Ja, lass uns das auf jeden Fall gleich mal checken, wann wir genau das eintakten werden. Aber ihr habt schon mal gehört, das Ding wird passieren. Das ist eine schöne Idee. Vielen Dank. Machen wir sehr, sehr gerne. Gerne. Cool. Ey Till, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört und zugeschaut habt und dass ihr bei der 149. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer und wie sie nicht alle heißen, hören und natürlich auch sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O-Shoom Podcast und unserem News Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert, dann verpasst ihr nämlich auch keine Episode mehr. Abonniert uns auch auf YouTube, auf Facebook, TikTok und natürlich auch auf Instagram und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von den Jungs von Sneakerjägers und auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung. Eigentlich auch auf allen Portalen. Über 800 positive Bewertungen haben diese Podcasts schon und darüber freuen wir uns sehr. Ein Statement teilen wir natürlich hier gerne immer zum Schluss nochmal und das kommt in dieser Woche von Tim. Der schrieb, liebe eure Podcasts und dass ihr jetzt auch Videos macht, das ist richtig geil. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcast. Erzählt mindestens einem Freund oder auch einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Vielen Dank. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.